Herzlich willkommen und guten Tag. Heute ist der 1. Mai 2020 und heute möchte ich noch einmal erklären, wieso Roger Leeby, Lothar Gassmann, John MacArthur, Charles Haddon Spurgeon, James White, John Gill, John Nelson Darby, Martin Luther, wen auch immer aus diesem Kirchensystem, warum die den antichristlichen Geist haben und verbreiten und einen Jesus Christus lehren, der nicht in Fleisch gekommen ist. Zuerst einmal möchte ich aber noch mal kurz den Unterschied erläutern. Laut athanasischem Glaubensbekenntnis gab es einen Zeitpunkt, bevor es Zeit gab, wo Gott einen Sohn geboren hat im Himmel, ja, also gezeugt vor allen Zeiten, so steht es im athanasischen Glaubensbekenntnis. Also sagen wir mal, diese Faust ist Gott und da heraus kommt jetzt der Sohn Gottes. So, und jetzt habe ich schon mal zwei Personen der Dreieinigkeit und von der ersten Person geht der Heilige Geist aus, beziehungsweise, wenn es noch von der römisch-katholischen Kirche den Filioque-Zusatz nimmt, von beiden, ja, also auch von dem Sohn. Und so habe ich dann meine drei Personen in der Gottheit von gleicher Substanz. Und dieser Sohn Gottes, der war folglich jetzt derjenige, der irgendwann kam, ja, also Gott ist Geist, das ist jetzt ganz wichtig festzuhalten. Bevor er aber kam, gab es jetzt diese dritte Person, diesen Heiligen Geist. Und angenommen, das hier ist jetzt Maria, die ist jetzt hier, jetzt kam dann laut dieser Lehre der Heilige Geist irgendwann und hat in dieser Gebärmutter ganz, ganz lange, 9 Monate lang ein Leib bereitet, ja, also die wurde jetzt schwanger. Ne, keine Ahnung, wie ich das besser zeigen soll. Und jetzt irgendwann war dann hier oben im Himmel dieser Sohn Gottes, der im Geist kam und der nahm jetzt, das sagen wir mal, ist der Leib, nahm den Leib an. Und jetzt haben die beiden Substanzen, ja, also der Sohn Gottes und das, was da der Heilige Geist hergestellt hat im Leib, also Jesus oder was auch immer, ja, sein Menschsein, seine menschliche Seite, wie auch immer man es nennen soll, ist an Heiligabend, ja, also an Weihnachten vielmehr, also an Weihnachten, John MacArthur, 1970, Why Was Jesus Born, kann man auf der Grace to You Webseite hören, Charles Haddon Spurgeon, 1891, Why Was Jesus Born? Da kann man das hören. Kommentar zum Hebräer 10 von John Gill oder John Nelson Darby wird zeigen, dass die das auch so gelehrt haben. Und man erkennt irgendwann, dass das alle diese Kirchenlehrer so lehren. Und wie gesagt, gab es jetzt diese Einheit in der Person. Das Wort Person taucht in der Bibel auf, da kann man jetzt zum Beispiel nicht sagen, nee, aber in dem Vers steht, er war eine Person. Ja, also so könnte ich es jetzt nicht sagen. Ich muss es also irgendwie versuchen, anders zu erklären. Auf jeden Fall ist das kurz zusammengefasst, das, was die Lehre. Und im Endeffekt muss man jetzt Folgendes daran erkennen. Der Sohn Gottes ist hier ein Geistwesen, ja, weil Gott ist Geist, was in ewiger Vergangenheit irgendwann mal im Himmel gezeugt wurde. Und da er aber genauso ewig sein soll wie Gott der Vater, sagt man einfach, es gab noch keine Zeit. Okay. Der ist derjenige, der kam. Er kam als Geist, ja, also jetzt Jesus Christus, der Sohn Gottes, kommt vom Himmel und macht eine Einheit in Person mit dem, was da in der Maria gemacht wurde durch den Heiligen Geist, also der physikalischen Materie, dem Fleisch, dem Menschen, wie auch immer man das nennen will. Und jetzt habe ich den Gottmenschen in Einheit der Person, der lebt jetzt seine 30, 33 Jahre und wird ans Kreuz genagelt und stirbt. Das hier, diese Sohn-Gottes-Komponente kann nicht sterben, also stirbt das. Das heißt, es gab einen Zeitpunkt, wo es nur das auf der Erde gab, in der Gebärmutter, da wurde es gemacht. Und es gab einen Zeitpunkt, wo nur das gestorben ist am Kreuz. Und was man ganz wichtig, was man festhalten muss, das, was Sohn Gottes genannt wird, kam als Geist und war als distinkte Essenz immer lediglich in Einheit der Person mit diesem Fleisch in Assoziation. Es ist nie irgendwie eins jetzt draus geworden oder was auch immer. Das hat man ja im Konzil von Chalcedon verdammt, ja? Also die Lehre von Eutyches. Und letztendlich muss man sich jetzt überlegen, ob das im Fleisch gekommen ist oder nicht. Was die Bibel lehrt, ist, dass Gott seinen Sohn, am besten hole ich mir den Vers gerade raus, dann brauche ich es nicht so aus dem Kopf machen wie die letzten Mal. Ich sitze jetzt hier. Also Römer 8, Vers 3. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilt. Also er sandte seinen Sohn in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde. Okay. Wir müssen einmal ganz kurz diesen Vers uns jetzt hier angucken. Geht nicht anders. Römer 8, Vers Nummer 3. Hopp. For powerless being the law, ja, also denn kraftlos das Gesetz gewesen, in that it was weak through the flesh, da es durch das Fleisch schwach war, God of himself son having sent, also ne, Gott, deswegen sandte jetzt Gott seinen eigenen Sohn, in homoiomati sarkos harmatias. So, also hier steht eigentlich nicht in der gleichen Gestalt, sondern hier steht in homoiomati. So, was ist homoiomati? Homoiomati, that which is made like something. Gucken wir weiter unten. It does not require one element of a comparison to be derived from the other. Indeed, it can be wholly separate from it. It refers to a basic analogy, not an exact copy. Soll heißen, ich könnte jetzt eine Tasse haben. Und wenn ich jetzt etwas gestalte in Homoiomati der Tasse, dann würde es genauso am Ende aussehen wie die Tasse. Es gibt etwas anderes, das heißt Icon im Griechischen. Und das wäre angenommen, die Tasse ist generell unsichtbar, aber die kann sichtbar werden. Ja, also sagen wir mal, die Tasse ist nicht sichtbar. Und jetzt, wenn man sie sieht, sieht man dann das Icon der Tasse. So ist das beschrieben, dass Jesus das Icon Gottes ist. Ja, also das steht nicht das Ebenbild, sondern das steht, Jesus ist das Bild Gottes. Kolosser 1, Vers 15 und 2. Korinther 4, Vers 4. Weil Ebenbild birgt ja immer so ein bisschen den Gedanken, wir haben zwei Personen in der Gottheit. Ja, also es gibt ein, das ist sein Ebenbild. Da steht aber Icon, also das Bild. So, und der Unterschied, wie gesagt, zwischen Icon und Homoiomati ist, das Homoiomati bedeutet, hier habe ich was und ich bilde das jetzt nach. Zum Beispiel ist das, das muss gar nicht mal den Sinn von bilden beinhalten. Aber ein Homoiomati zum Beispiel ist auch im Alten Testament für Götzen benutzt. Ja, also wenn etwas nachbilden soll, ja, oder nach der dem ähnlich sein soll, sagen wir es einfach so. Ich finde aber, Ähnlichkeit ist ein bisschen zu harsch, weil Ähnlichkeit macht den Raum weiter auf für es soll nicht genauso das repräsentieren. So, das ist jetzt also einmal wichtig, weil hier steht, man muss das jetzt mal in Gedanken durchstreichen, weil das steht nicht in gleicher Gestalt. Da müsste dann stehen, da müsste was mit Morphe stehen und das ist nämlich die Gestalt. Also Gott sandte, aber es ist wichtig zu erkennen, hier stehen die Dinge in und Fleisch. Das sieht man auch in der Interlinearbibel. En Sarkos. Ja? Also Gott sandte seinen Sohn wie? Wann hat Gott gesagt, ich sende dich? als er Fleisch war, und zwar nicht drinnen war, sondern Fleisch war. Das heißt, der Sohn war Fleisch. In dem Moment wurde er gesendet. Er wurde nicht als Geist vom Himmel gesendet, der in ewiger Vergangenheit im Himmel geboren ist und jetzt hier runterging und dann den Leib sich nahm und damit in Einheit der Person lebte, sondern Gott sandte seinen eigenen Sohn in Homo iomati sarkos harmatias. Das ist mal einmal das Erste. Das Nächste, was ich mir jetzt angucken wollte, bevor ich weiterspringe, ist einmal sich zu fragen, weil hier steht, 1. Johannes 4, 2 bis 3, dass man den Geist Gottes daran bekennt, dass jemand erkennt, dass jemand bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Ja? Und die das nicht bekennen, das ist der Geist des Antichristen. Und im 2. Johannes steht, das ist der Verführer und der Antichrist. Frage Nummer 1 ist also, was heißt Antichrist? Frage Nummer 2 ist, was heißt im Fleisch? Da sieht man jetzt wieder anhand der Interlinearbibel, dass Anti anstelle von heißt, also anstatt oder Ersatz. Das ist die Bedeutung, die Anti in erster Linie birgt. Und Christus ist natürlich der Gesalbte. Also wir haben einen Ersatz, einen anstelle von, also einen anderen Messias, der gepredigt wurde. Dann haben wir den Verführer, ja, es ist der Verführer und der Antichrist, das schlüsselt das dann so ein bisschen besser auf, Planos, hinwegwandern. Und das ist im 1. Timotheus 4, Vers 1 benutzt, wo steht, dass in späteren Zeiten, nicht in der Endzeit, sondern einfach in späteren Zeiten, von dem, als Paulus sprach, welche kommen, die verführen werden. Und die sind charakterisiert, dass sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen. Das waren also die Asketen, das waren diese von der griechischen Philosophie beeinflussten Kirchenväter wie Origenes und viele, viele andere. Dann gab es natürlich viele Gnostiker dazu, aber insgesamt, auch Augustinus, hatten die alle diesen Einschlag von asketisch, besser man heiratet gar nicht, besser man hat mit Frauen nichts zu tun, besser man isst kein Fleisch. Ja, also es gab dort immer diesen Einschlag. Und das ist die Charakterisierung, die Paulus gegeben hat für diejenigen, die in späteren Zeiten verführen werden, denen viele nachfolgen werden. Ja, also nicht irgendwie ein paar oder so, sondern denen werden viele hinterher folgen. Paulus beschrieb hier also die sogenannten Kirchenväter, die kommen werden und ihre Dogmen aufrichten. Und die sind dadurch charakterisiert, dass sie einen anderen Messias predigen, der nicht in Fleisch, das ist das Nächste, was man hier erkennen kann. Hier steht in der Interlinearbibel nicht in entes sarki zum Beispiel, also die in, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist zum Beispiel. Ja, also er war hier und kam jetzt in das Fleisch, sondern er kam in Fleisch. Auch nicht im Fleisch, dafür müsste da in dem Fleisch stehen, sondern er kam in Fleisch. Und das bedeutet als Fleisch. Denn Gott sandte seinen Sohn, haben wir gesehen, in Homo iomati sündigen Fleisches, also in der Nachbildung, da Jesus Christus natürlich kein sündiges Fleisch hatte. In ihm ist keine Sünde, er tat keine Sünde, er kannte keine Sünde. Als Nächstes möchte ich anmerken, dass Lothar Gassmann Martin Luther zitiert, das habe ich mir unten nochmal ausgeschnitten, er war in Ewigkeit Gott, und dadurch, dass er sich in unser armes Fleisch und Blut verkleidete, gab er sein Gottsein nicht auf. Und da redet er von dem Sohn Gottes. Das heißt, hier ist jetzt wieder ein Sohn Gottes, der in ewiger Vergangenheit Geist war, der kommt und sich in Fleisch verkleidet. Gott sagt, ich mache vielleicht mal den Vers auf Deutsch noch hier auf. In Jesaja 52, 10. Der Herr hat seinen heiligen Arm entblößt vor den Augen aller Heiden und alle Enden der Erde werden das Heil unseres Gottes sehen. Das heißt, Gott sagt es genau umgekehrt. Und zwar umgekehrt aus dem Sinn, weil Gott sagt, dass er seinen Arm sichtbar macht, sodass man ihn sieht. Ja, also noch einmal, Antichrist Lothar Gassmann, Antichrist deswegen, weil er den anstelle von Messias verkündigt, durch den Geist dessen, der charakterisiert ist, zu behaupten, dass Jesus Christus nicht in Fleisch gekommen ist. Also Antichrist Lothar Gassmann zitiert Antichrist Martin Luther. Er war in Ewigkeit Gott und dadurch, dass er sich in unser armes Fleisch und Blut verkleidete, gab er sein Gottsein nicht auf. Also es wird hier begründet. Wieso hat er sein Gottsein nicht aufgegeben? Weil er sich in unser armes Fleisch und Blut verkleidete. Was ist verkleiden? Was sagt Gott aber? Ich lese das jetzt nochmal aus Jesaja 52, 10. Einfach damit das klar wird. Der Herr hat seinen heiligen Arm entblößt vor den Augen aller Heiden und alle Enden der Erde werden das Heil unseres Gottes sehen. So, jetzt noch einmal kurz zurück. In der Interlinearbibel erkennt man hier Folgendes. Zunächst einmal, he made bare, okay, also er hat entblößt, hashab, das Strongs Wort H2834, und dort steht ja to strip off, ja, also als wenn man es vorher nicht gesehen hat und jetzt sichtbar macht, to make bare. Im Griechischen, in der Septuaginta, steht dort das Wort Apokalypse, und das kennen wir ja auch von dem Buch der Offenbarung, Apokalypsis, also etwas entblößen, sodass es sichtbar wird. Es ist also genau umgekehrt. Gott war unsichtbar und Gott wurde sichtbar in Fleisch. Er hat sich nicht im Fleisch irgendwo manifestiert, sodass, wenn man dann das Fleisch hat rumlaufen sehen, man sich denken konnte, ja, anhand dessen, wie der jetzt agiert und was man da so vor sich sieht, das ist Gott, weil der da drin steckt. Denn das ist ja vorher schon passiert. In Propheten hat der Heilige Geist auch gewohnt und durch sie geredet. Nein, sondern jetzt konnte man, und das wird ja so wunderschön deutlich, da eben Gott in Fleisch sichtbar wurde. 1. Timotheus 3, Vers 16. Phaneroen, was ja auch benutzt wird im Markus 16, Vers 12, habe ich vorher auch schon einmal erwähnt, als Jesus in einer anderen äußeren Gestalt sichtbar wurde, nach seiner Auferstehung. Da steht auch Phaneroen. Er wurde sichtbar in einer anderen Morphe, Gestalt, Form, die äußere Form. Und genauso wurde Gott sichtbar in Fleisch, in dieser Form. Hat man das Fleisch gesehen? Das erkennt man jetzt hier so wunderschön am Text im 1. Johannes. Hat man das Fleisch gesehen? Hat man das Wort gesehen? Das war dann nicht so, als würde man es sehen, oder das Wort war damit in einer personellen Union so verwoben, wenn auch niemals in Substanz verändert. Also es blieb Geist in dieser falschen Lehre, sondern, wir lesen jetzt einmal diesen Text, was von Anfang war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Da ist es. Genau das gleiche wie Johannes 1, Vers 1, also das Johannesevangelium beginnt. Logos, ja, hier ist es das Logos tes Sontes, also das Wort des ewigen Lebens. Und das Leben ist erschienen. Hier ist wieder das gleiche Wort oder der gleiche Wortstamm wie bei dem Phanero. Das Erscheinen, also das Sichtbarwerden. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das an den Vater war. Interessanterweise birgt das Proston eine Richtungszuwendung. Das ist jetzt auch nicht irgendwas, was sich André Bentrup ausdenkt, sondern da könnt ihr gerne jeden griechisch sprachbemächtigten nach Fragen. Ihr könnt das auch gerne mal selber analysieren. Das schlage ich sowieso mal vor, dass ihr mal im Alten Testament nach Proston guckt. Zum Beispiel, ich glaube, bei Jakob und Laban ist das, wo er sagt, sein Angesicht war nicht mehr zu ihm wie vorher. Ja, also hat er sich anders ihm gegenüber verhalten. Das wird mit Proston beschrieben. Oder wenn Gebete zum Beispiel zu Gott gehen, die sind Proston Theon. Ja, also genauso wie natürlich Gott in sich selbst, das beschreibt Sprüche 27,19, dass die Menschen das auch haben, wie das Angesicht sich im Wasser spiegelt, so spiegelt sich das Herz des Menschen im Menschen selbst. Ja, also ich habe eine Selbstreflexion in mir, darum bin ich Person, weil ich selbst reflektieren und mich ausdrücken kann durch mein Wort. Genauso hat Gott auch ein Innerstes, eine Selbstreflexion. Gott führt Selbstdialoge in 1. Mose 8, Vers 21, spricht der Herr in seinem Herzen. Ja, also der Herr ringt mit sich selbst im Herzen. Sein Mitleid wird erregt. Also alle solche Sachen. Das Innerste Gottes ist das, was die Bibel als Logos beschreibt. Und das, was vorher in Gott noch verborgen war, also Gott hat sich natürlich durch sein Sprechen geoffenbart und durch sein Gericht, durch seine Propheten, aber es ist noch nie so gewesen, dass wirklich diese Barmherzigkeit und die Gnade, also das, was wirklich in Gott drin steckte, sein Wort, dass das offenbar wurde. Und eben das ist ja das Signifikante im Sohn Gottes, dass man nun das als Material vor sich hatte. Man konnte Gott jetzt anfassen, und zwar das Allerinnerste. Es ist nicht so, dass sich ein Gottgeist in unser Fleisch verkleidet hat. Das ist eine pure Lüge. Das ist eine absolut pure Lüge, mit Strohmännern angedickt, mit Lügen und Verdrehungen Lexika aufrechterhalten. Das werde ich gleich beweisen, dass das so ist. Damit auch jeder versteht, dass nicht einfach André Bentrup Mutmaßungen macht, sondern das dicke, fette Problem ist, dass dieses Thema nirgends studiert oder angesprochen wird. Da wird immer nur so drüber hergeschmiert und dann wird das so, wie es da übersetzt ist, mal einfach gesagt. Aber dass sich da wirklich welche hinsetzen und sagen, wir studieren jetzt mal, wer Jesus Christus ist und analysieren den Text. Das ist doch schon krass, oder? Das scheinbar niemanden juckt. Wie ich das ja schon sagte. Ich sprach da, ach Mensch, mir entfliegt dauernd der Name. Wie heißt er denn jetzt nochmal? Wilfried Plock, ja? Hätte er keine Zeit für. Ich finde das so krass, dass die Leute sagen, ich habe keine, sorry, für Christologie habe ich keine Zeit. Keine Zeit für. Wer Jesus wirklich ist, ach, das wurde doch 451 in Chalcedon schon geklärt. Okay, in Ordnung. Also, aber nochmal, gehen wir jetzt wieder hierhin zurück. Verkündigen euch das ewige Leben, das an den Vater war und uns erschienen ist. Also, was steht hier? Da ist was erschienen, das wurde mit den Händen angefasst. Das heißt, das Wort des Lebens, und das war von Anfang. Da ist es ganz, ganz deutlich. Das, was angepackt und gesehen wurde, war von Anfang. Wieso konnte man es jetzt auf einmal anfassen und sehen? Johannes 1, Vers 14. Das Wort wurde Fleisch. Das ist doch nicht so schwer zu begreifen. Genauso sagt es doch die Bibel. Aber nein, Dr. Lothar Gassmann kommt und sagt, was heißt das? Das Wort wurde Fleisch. Jetzt müssen wir überlegen, was das bedeutet, dass das Wort Fleisch annahm. Ihr verlogenen Priester. Wenn man einmal diese Verlogenheit dieser Menschen durchschaut hat, ist man ehrlich schockiert. Und wie die Menschen diese Lügenpriester aufs Blut mit einem Hass verteidigen, einfach nur, weil sie nicht die Konsequenz durchdenken wollen, dass alles, was um sie dort herum sonntags stattfindet, in Gottes Augen einfach nur, und jetzt benutze ich das Wort von Paulus, Skybalon ist. Scheiße. Weil es nicht
wahr ist. Es ist ein anderer Sohn Gottes. Es ist nicht der Menschensohn Gottes, der dort verkündigt wird, sondern es ist ein Gottsohn Gottes, der vor allen Zeiten mal im Himmel geboren wurde und dann runterkam und irgendein Fleisch aus Maria lenkte, um das dann am Kreuz sterben zu lassen. Das ist nicht im Fleisch kommen. Beziehungsweise, dass es nicht in Fleisch kommt. Das ist aber nicht mal in dem Fleisch kommen. Das ist irgendwie mit Fleisch vereint kommen und aber auch so, dass man jetzt nicht wirklich vermischt wurde. Da legen die ja Wert drauf. Da müsst ihr halt einfach nur das athanasische Glaubensbekenntnis einmal durchlesen. Dann werdet ihr lesen, dass da ganz viel Wert drauf gelegt wird, dass die Substanzen getrennt blieben, distinkt. Da kann ich tausendmal sagen, Einheit in der Person. Es ist eine Lüge, okay? Es ist kein Menschensohn Gottes. So. Das muss man mal in aller Deutlichkeit einfach sagen. Und das ist sowas von krass. Und die Leute denken sich auch, oh, jetzt kommt da einer daher und der erzählt da irgendeinen, als ob unsere ganzen Prediger falsch liegen. Ach so, wenn die Katholiken vor Maria niederknien oder das Messopfer essen und meinen, sie hätten jetzt Jesus aufgegessen, da sagt ihr, ach, wie kann man denn so verblendet sein wie diese über eine Milliarde Katholiken? Aber ihr selber, wenn einer zu euch selbst kommt und euch zeigt, dass ihr blind seid und blind bleiben wollt, das ist natürlich komplett unvorstellbar. Nein, wir doch nicht. Wir haben doch Roger Libby, wir haben John MacArthur, wir haben James White. Wer bist du denn, dass du kommst und uns erzählen willst, dass das alles scheiße ist? Hier, durch die Schrift. Ich kann es beweisen. Und darum würde sich auch niemals einer von diesen Männern einer öffentlichen Bloßstellung hingeben. Können sie ja gerne machen. Benjamin, benyaha@gmail.com, www.heavenlyflash.com, da kann man auch Kontakt mit mir aufnehmen. Überall, mach doch. In aller Öffentlichkeit kann man das total easy bloßstellen, dass das alles Lügen sind. Das machen sie aber nicht, weil sie wissen, dass dieser Kampf, und das ist ein Kampf, das ist geistlicher Krieg, okay? Und das habt ihr auch nicht verstanden. Diesen Krieg können sie nicht gewinnen. Und ihr habt nicht verstanden, dass das kein Zoo ist, wo es verschiedene Arten gibt, sondern das ist ein Dogma, wo steht, wer es nicht glaubt, kokelt in der Hölle. Und ich beweise, dass es falsch ist. Das ist ein Beweis. Und ich bin nicht der Erste, der darauf gekommen ist. Ich kenne Griechen, ja, Griechen im Rentenalter, die in Athen wohnen, Griechisch sprechen und durch das Lesen des Neuen Testaments sind die komischerweise auf die gleiche Erkenntnis gekommen. Woran liegt das? Weil die nicht bei Roger Libby studiert haben? Oder weil sie vielleicht selber sich das Wort angesehen haben, ohne sich von irgendeiner hurerischen Bibelschule das erklären zu lassen, die ihr Geld nimmt, also alles das macht, was das Neue Testament verbietet. Hurerei ist das. Pornäer. Genau das, was vom Himmelreich ausschließt. Und sowas unterstützt ihr. Und ihr seid so blind, dass ihr das nicht seht. Das ist richtig, richtig krass. So. Weiter in diesem Studium jetzt, falls noch irgendwer zuhören will. Was bedeutet im Fleisch gekommen? Hebräer 5, Vers 7. Der in den Tagen seines Fleisches, da steht es, ja, Gebete und Fürbitten zu Gott abgegeben hat. Schauen wir uns das doch zum Beispiel mal an. Mache ich das mal zu. Und gehen wir mal in den Hebräer, Kapitel 5. So, hier geht es um Jesus Christus. Dieser, nicht diese Hälfte von dem, dieser hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit lautem Rufen und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte und ist auch erhört worden um seiner Gottesfurcht willen. Und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Und nachdem er zur Vollendung gelangt ist, ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Von Gott genannt, Hohepriester nach der Weise Melchisedeks. Ja? Hat er zu seiner hypostatischen Unionshälfte Bitten und Flehen dargebracht? Oder hat die Kenose des Sohnes Gottes, des ewigen, vergangenen Gottsohnes, ihn so seiner göttlichen Fähigkeiten entledigt, dass er jetzt bitten und flehen musste zu den anderen beiden Personen der Dreieinigkeit? Das ist bescheuert, okay? Es stimmt einfach nicht. Es ist eine blanke Lüge, nicht mehr und nicht weniger. Hier ist ein Sohn, okay? Okay, was kam aus Gott heraus letztendlich? Das ist die große Frage. Die sagen, Geist kam aus Gott, so dass wir jetzt zwei Gottpersonen hatten. Natürlich vor aller Zeit. Wir müssen ja beide ewig sein. Das müssen wir ja irgendwie fixen, das Problem. Weil das wird ja sonst jeder erkennen. Der eine kam aus dem anderen, dann muss der andere ja vorher da gewesen sein. Gab einfach noch keine Zeit. Schlau, ne? So, ist Gott aus Gott herausgekommen in ewiger Vergangenheit oder ist Fleisch aus Gott herausgekommen? Und zwar echtes Materie, die man anfassen konnte. Wo ihr behauptet, das geht ja überhaupt gar nicht. Du leugnest, dass echt ein echter Mensch... Nein, eben nicht. Ihr leugnet. Weil ihr sagt, Gott kann gar kein Fleisch aus sich hervorbringen. Oh doch, er hat es sogar gemacht. Darum steht hier auch, obwohl er Sohn war, ja, obgleich dieser Mensch aus Gott geboren war, lernte er, wie stimmt's, obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, ja, leiden kann nur Fleisch, leiden kann nur ein Mensch. Es geht hier um einen Menschen, den allerersten aus Gott geborenen Menschen. Ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Das ist die Wahrheit. Zweite Korinther. Kapitel 5. Vers 18 und 19. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Jesus Christus. Lasst euch das auf der Zunge zergehen. Das kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Weil nämlich Gott in Christus war, und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Gott war in Christus. Frage: Gott der Sohn war verkleidet in unser armes Fleisch oder Gott hat einen Sohn mit völlig heiligem Fleisch, ein heiliges makelloses Lamm, ja, nicht ein Fleisch, was ganz gerne doch vom Satan die Weltreiche genommen hätte, was erst überlegen musste, sein Fleisch zog ihn in diese Richtung, er hätte jetzt so gerne sich doch von der Zinne gestürzt, um mal zu gucken, ob die Engel ihn auffangen, aber er blieb stark. War es der? Oder war es der perfekte und heilige Gottessohn, in dem der Vater steckte? Ich werde das jetzt aufklären, warum es nur sein kann, dass der Vater im Sohn steckte und die Welt mit sich selbst versöhnte. Wie kann ich das beweisen? Weil hier steht, sich selbst mit der Welt versöhnte. Das ist einmal wichtig. Personalpronomen, ich, mich selber, eine Person. Wir müssen also nur noch rauskriegen, ob das Gott der Sohn oder der Vater war. Und da führen wir einfach einen Schriftstellenvergleich durch. und gehen in den Römerbrief Kapitel 5 und lesen im Vers Nummer 10, denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Wer ist gestorben laut diesem Vers? Der Tod seines Sohnes. Wir sind mit Gott versöhnt durch den Tod seines Sohnes. War Gott in dem Sohn in dem Moment, als er starb, ja oder nein? Auf jeden Fall. 2. Korinther Kapitel 5, Vers 19. Weil Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte. Wann ist das passiert? Wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes. Wer ist von den beiden gestorben? Der Sohn. Ist der Sohn ein Mensch? Ja oder nein? Steckte Gott der Sohn drinne? Nein. Denn sonst müsst ihr stehen, denn wenn wir mit Gott dem Sohn verwöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, stimmt nicht. Es ist einfach falsch. Es ist schlicht und ergreifend falsch. Es ist nicht wahr. Wenn man sich jetzt also weiter damit auseinandersetzen möchte, werde ich jetzt nicht jeden Vers durchpopeln, kann ich aber einmal zeigen, wie man das machen könnte. Man würde praktisch auf die Seite Blue Letter Bible gehen und dann könnte man zum Beispiel sich die Strongs-Nummern raussuchen. Die sieht man dann, wenn man in der Interlinearbibel ist und sieht hier Enzarki in Fleisch 1722 4561. Man geht dann hier hin und sagt 1722 4561 und drückt auf Suche. Und dann mache ich das mal ein bisschen kleiner. Sieht man jetzt zum Beispiel hier, einmal wieder zu dem Vers erstmal gehen. Jeder Geist, also every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh, okay? Hier würde man jetzt sehen, okay, hier sind die Worte hintereinander. So hätte man es in der King James Bibel. Wenn man es jetzt genauer sehen will, ob da jetzt Enzaki oder Entesaki steht, hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt, dann müsste man jetzt hier entweder den Mehrheitstext oder den Textus Receptus auswählen, oder wenn man wissen will, wo das vielleicht im Alten Testament steht, Enzaki, dann braucht man LXX die Septuaginta. Okay? Also nimmt man jetzt zum Beispiel das und klickt auf Go, dann ist halt der einzige Nachteil, man hat es jetzt nicht interlinear, sondern auf Griechisch. Ist aber eine gute Hilfe, dann gewöhnt man sich so ein bisschen an die Buchstaben und an die Wörter und sagt, okay, das kenne ich schon, das heißt das, ja, das kenne ich schon. Und sieht jetzt hier zum Beispiel Enzaki, ja, Enzaki. Hier sieht man, okay, hier taucht es nicht direkt nacheinander auf und so weiter und so fort. Hier war das ja in seinem Fleisch, ja, in den Tagen seines Fleisches ist es hier. Im Fleisch, im Fleisch, im Fleisch und so weiter. So, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal einen Text, wo im Fleisch noch auftaucht. Wir haben gesehen, in Römer 8, Vers 3 tauchte es auf. Nehmen wir jetzt einmal Epheser, Kapitel 2. Und dort sehen wir jetzt hier, indem er in seinem Fleisch, ja, das müsste jetzt hier dann also auch auftauchen, wollen wir mal gucken. Hier sehen wir auch, Gott wurde geoffenbart im Fleisch, ja. Ephanerothe en Sarki, ja, also wurde sichtbar im Fleisch. Epheser ist hier vor. Epheser 2,15, da sieht man es. En Teisarki. Auto. Also in seinem Fleisch. Was steht da? Denn er, Jesus, ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat, da geht es jetzt um Heiden und Juden, und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzung, hinwegtat, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Die Feindschaft wurde getötet. Hier steht auch, was die Feindschaft ist. Das Gesetz der Gebote in Satzungen. Wo wurde die getötet? In seinem Fleisch. Was oder wer ist Jesus Christus? Das Wort Gottes. Ist das Wort Gottes der Freund oder der Feind der Menschen? Kommt drauf an. Derjenigen, für die durch den Glauben Christus das Ende des Gesetzes ist, ist es der Freund. Für die anderen, die gerichtet werden, weil sie nicht glauben, kann es keinen größeren Feind geben. Darum ist die Bibel korrekt da drinne, wenn sie das Gesetz der Gebote in Satzungen die Feindschaft nennt. Und das ist das Wort Gottes. Jesus Christus ist das fleischgewordene Wort. Und deswegen hat das Signifikanz, weil das Wort getötet wurde. Denn der Römerbrief sagt uns im Kapitel 5, Vers 13, wo kein Gesetz ist, wird die Sünde nicht angerechnet. Ja, sagt also nicht, dann gibt es keine mehr, denn der Tod regierte von Adam bis Mose, aber wo kein Gesetz ist, wird die Sünde nicht angerechnet. Christus ist das Ende des Gesetzes für jeden, der glaubt. Wie hat das funktioniert? Weil das Wort getötet wurde. Das hat Signifikanz. Und ich werde euch das zeigen. Und ihr werdet erkennen, wenn ihr es erkennen wollt, dass das wichtig ist. Dass das Wort selbst Fleisch werden musste. Er hat euch, und zwar ist hier er Gott, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. So, hier wieder die gegen uns gerichtete Schuldschrift. Hier steht Chiergraphon, also eine Handschrift. Die wurde nun genommen, etwas Physikalisches, ja, das Wort wurde Fleisch. Hebräer 1, Vers 3 drückt das so aus, bezüglich auf Gott ist Jesus die Gravur von Gottes herausstehendem Fundament. Charakter der Hypostase, würde man in griechischen Worten sagen. Eine Hypostase ist ein in Erdenfundament eingesenktes Herausstehen. Es wurde zum Beispiel für Militärposten im Alten Testament verwendet. Also das, was heraussteht aus Gott, Gravur davon, eingraviert. Ein Wort. Das Wort Gottes. Weil das Wort Fleisch wurde. Was ist damit jetzt passiert? Das hat man genommen und ans Kreuz geheftet. Im Griechischen steht da genagelt. Also dran genagelt. Nicht einfach, sinnbildlich ist das passiert. Nein. Das Wort wurde Fleisch, um es dran zu nageln und um es zu töten. Und so hat Gott die Herrschaften und Gewalten entwaffnet. Was war denn die Waffe? Wofür benutzt man die denn? Zum Anklagen. Was tut der Teufel? Anklagen. 1. Korinther, Kapitel 15. Der Stachel des Todes ist die Sünde. Die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Was ist, wenn das Gesetz kraftlos wird? Was ist, wenn Christus das Ende des Gesetzes ist für den, der glaubt? Und warum kann das so sein? Weil dieses Gesetz ein Mensch wurde und getötet wurde. Darum ist die Waffe weg. Darum sagt der Epheserbrief, nehmt das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Das ist jetzt unsere Waffe. Damit können wir jetzt angreifen. Könnt ihr euch nicht vorstellen, dass dem Teufel das stinkt, dass er entwaffnet wurde? Versteht ihr das? Warum überhaupt diese Dogmen geschmiedet wurden? Damit die Leute nicht sehen, was am Kreuz passiert ist. Darum geht es. Es geht nicht darum, dass es Sünde nicht mehr gibt. Es geht darum, dass das Gesetz die Kraft der Sünde ist. Und diese Waffe wurde dem Teufel genommen am Kreuz. Entwaffnet. Hat sie nicht mehr. Es ist nicht mehr seine Waffe. Der erste Mensch ist von der Erde, irdisch. Gucken wir uns das mal an in der Interlinearbibel. 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 47. Ich bin noch auf Text, muss ich gerade was angleichen. Interlinear. So. Kann man es schöner sehen. Der erste Mensch, Anthropos, der erste Mensch aus Erde, vom Staub gemacht. Der zweite Mensch aus dem Himmel. Eck aus, heraus. Beschreibt also Herkunft. Um wen geht es hier? Den ersten und den zweiten. Wer ist der erste gewesen? Adam. Wer ist der zweite? Jesus Christus. Der erste Mensch war aus der Erde. Von Staub gemacht. Choikos. Klicken wir es an. Earthly. Erdlich. Von Staub gemacht. Von Staub. Es geht überhaupt nicht offensichtlicher. Von Chos. Dusty or dirty. Soil-like. Soil ist die Erde. Ja, erdenmäßig. Dreckig oder staubig. Das war der erste Mensch. Jetzt ist hier ein Kontrast. Der zweite Mensch, nicht Gott, der den ersten Menschen aus Staub anzog und sich drin verkleidete, der zweite Mensch aus dem Himmel. Das steht es doch. Nein, das ist Doketismus, dann wäre der ja kein echter Mensch. Ihr Narren, Gott kann keinen Menschen aus sich gebären, das geht nicht. Das kriegt er nicht hin. Er kann alles, aber das kann er nicht. Das ist Gnosis, okay? Die scharfe Trennung zwischen Geist und Materie ist Gnosis. Und letztendlich auch Platonismus. Der nächste Vers. Wie der Irdische beschaffen ist, ja, also aus dem Erdendreck wurde der gemacht, so sind auch die Irdischen. Und wie der Himmlische beschaffen ist, so sind auch die Himmlischen. Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Wo steht hier, dass Jesus Christus das Bild des Irdischen getragen hat? Nirgends. Hier ist ein Kontrast erzeugt. Und wir haben das Bild des Irdischen getragen und werden das Bild des Himmlischen tragen. Jesus Christus ist nicht der zweite Adam geworden, sondern er war es schon. Johannes, Kapitel 6. Ich bin das Brot, das lebendige Brot. Ich bin das lebendige Brot. Ja? Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, was den Mund Gottes verlässt. Matthäus 4, Vers 4. Das Brot ist das Wort. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Wenn Sünde durch Gesetz angerechnet wird, hat sie Tod zum Effekt. Wir haben gesehen, dass das Wort selbst getötet wurde. Darum hat er es gegeben, weil es dann Leben gibt. Das Brot, das Lebendige, ist aus dem Himmel herabgekommen. Fleisch geworden. Jesus Christus kam in Fleisch. Und dieser Sohn Gottes starb am Kreuz. Und in dem Moment fand die Versöhnung statt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Merkt ihr, was die nächste Lüge ist? Gott verließ Jesus 3 Stunden am Kreuz. Lüge. Ihr sollt nicht erkennen, warum ihr durch den Glauben errettet seid. Und zwar nicht, indem ihr glaubt, dass Jesus euch gerettet hat, sondern ihr müsst glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Das sind historische Fakten. Alles andere ist, wie man so schön im Fremdwort sagt, volatil, beweglich. Mir kann kein Christ erzählen, dass er nicht einmal in seinem Leben einen Moment hatte, wo er daran gezweifelt hat, dass Gott ihn retten wollte, haben will, was auch immer, dass er sich nicht gut genug findet, dass er in dem Moment dachte, ich kann mir das nicht vorstellen, dass Gott mich gerettet hat. Aber was ein Christ, es sei denn, er wird Gnostiker, okay, oder er verleugnet die Auferstehung, was aber ein Christ nicht mehr rückgängig macht, ist zu glauben, dass der Sohn Gottes für ihn gestorben und auferstanden ist. Und darum steht das so im Römerbrief. Wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet werden. Dann, okay? Du glaubst einen historischen Fakt. Und hier ist beschrieben, warum. Und genau das, diese Fakten, verdrehte der Antichrist. Warum versteht ihr das nicht? Ich möchte jetzt noch einmal ganz kurz in den Hebräerbrief gehen, Kapitel 2. Und da möchte ich jetzt gerne etwas zeigen, anhand der so oft so gehypten King James Bibel, was so ziemlich die schlimmste Perversion des Wortes Gottes ist, die es überhaupt gibt. Das ist nämlich eine Kirchenbibel. Da gab es ein Edikt von King James, ich glaube der 5. Edikt war es, Erlass, Entschuldigung, zu den Übersetzern, dass sie bitte die alte Kirchensprache bewahren sollen. Darum sind in der King James Bibel so viele kursive Worte, die angeblich nur zur Klärung des Griechischen eingefügt wurden. Zum Beispiel das Amt eines Bischofs, ja, the office of a bishop, steht nirgendwo office im griechischen Text. Hat man zwar dann kursiv geschrieben, aber man wollte ja das Bischofsamt haben in der anglikanischen Staatskirche von King James. Genauso wie das Wort Church, was Tyndale mit Recht nicht für Ecclesia, die Herausgerufenen, genommen hat, weil Church vom Wort Churchy, Circe von Circe, der Göttin, der Tochter der Sonne, kommt, die durch das Anmischen von Würzwein und Verabreichen in einem Kelch Männer in Tiere verwandelt hat, ohne dass sie es gemerkt haben. Und so hat es Tyndale ja auch in Apostelgeschichte 14, 13 und 1937 in seiner Bibel benutzt. Churchy für heidnische Tempel. Ansonsten hat er das Wort nicht benutzt, weil er das wusste. Darum hat man ihn auch umgebracht, unter anderem deswegen. Und King James wollte natürlich, dass überall Church steht. Darum ist schon mal von Grund auf auch überhaupt alles, was sich Church oder Kirche oder wie auch immer nennt, die Hure Babylon. Darum geht es da um Geld, um Klerus, um Priesterschaft, um Bibelschulen und diesen ganzen weltlich vermischten Dreck. Ja? Gott sei Dank werden wir in der westlichen Welt ja nicht verfolgt. Vielleicht liegt es daran, weil ihr nicht die Jünger Jesu seid. Kann das vielleicht sein? Auf jeden Fall erkennt man wunderschön, wie also auch Dogmen gerechtfertigt wurden. Das werde ich jetzt zeigen anhand von Hebräer Kapitel 2, Vers 16. Und das Krasse ist, dass sie es bei Bible Gateway nicht mal kursiv schreiben, was hinzugefügt wurde. Was ich jetzt blau markiert habe, wurde alles eingefügt. Es steht nicht im Griechischen. Diese vier Worte stehen da nicht. Him the nature of. Was hat Jesus laut hypostatischer Union gemacht? Er kam und nahm eine andere Natur an. Dieses zweite Him steht auch nicht drin. Schon das fünfte Wort in einem Vers. For verily he took not on angels, but he took on the seed of Abraham. Angels, Mehrzahl. Der Same Abrahams, die Nachkommen Abrahams, nahm er an. Er nahm sich ihrer an. Er half ihnen. Und genau so übersetzen es auch die meisten neueren Bibeln. Ich würde fast sagen alle, aber vielleicht gibt es ja auch irgendeine, wo man wieder diese Worte reingefügt hat. Aber taking on heißt helfen und nicht he took not on him the nature of angels, also als ob es hier stehen würde, denn er nahm nicht die Natur der Engel an, sondern er nahm den Samen Abrahams an, so wie anziehen. Ja? Und es ist auch klar, dass hier nicht, wie im Galater steht ja, dass Jesus der Same Abrahams ist, ja, also der Nachkomme, denn Angels ist Mehrzahl. Er nahm sich nicht der Engel an, er nahm sich des Samens Abrahams an. Jetzt gucken wir mal, wie es die Schlachter 2000 übersetzt. Denn er nimmt sich ja nicht der Engel an, sondern des Samen Abrahams nimmt er sich an. Dankeschön, dass ihr es wenigstens korrekt übersetzt. Das hier ist Dreck. Ja? Das ist eine Lüge. Das ist eine satanische Lüge, die der Teufel da drin haben wollte, um der Welt vorzugaukeln. Der Sohn Gottes ist doch kein Mensch. Der Sohn Gottes ist irgendwann mal im Himmel geboren. Und der hat nur einen Menschen angenommen, ohne Vermischung der Substanzen, aber in Einheit der Person. In Einheit der Person, da ist es stattgefunden. Für den, der es nicht glaubt, gehe ich auch gerne dahin und zeige es. Hebrews 2, 16. Not for surely in that place the angels he helps, but the seed of Abraham he helps. Him the nature of. Reingeschmuggelt. So, man kann natürlich auch, wenn man es nicht glaubt, wieder auf meine halbwegs gelungene Internetseite gehen. Ich finde es eigentlich ganz okay bislang. Und da gibt es hier sowas Schönes. Eine Kollation, heißt es dann vielleicht auf Deutsch, Collation. Und da könnte man jetzt gucken und sagen, naja, vielleicht, kann ja sein, schauen wir nach. Hebräer 2, Vers 16. Jetzt stehen hier auf der linken Seite Manuskripte. Ja, das Manuskript P46 wurde zwischen 175 und 224 nach Christus geschrieben. So muss man das jetzt halt lesen hier. Das bedeutet das. Ja, man könnte die dann auch anklicken und sich die angucken. Was ist das? Was steht da? Man kann sich sogar ein Bild ansehen. Geht auch. Eigentlich ganz cool. Lädt er das jetzt auch? Ja, normal lädt er das. Dauert mir jetzt aber zu lange. Also so, das ist so der Sinn dieser Seite. Ja, also man sieht jetzt alle Manuskripte, die man so gefunden hat. Ich glaube, es sind alle. Natürlich jetzt nicht irgendwie lateinische oder Kirchenväter-Zitate. Die sind aber manchmal auch ganz interessant, wie um zu gucken, wie die Bibel zitiert haben. Aber hier sieht man jetzt halt, wie gesagt, die Manuskripte und kann dann gucken, hier unten, was es heißt, ja, not for surely of the angels he is taking hold, but of the seed of Abraham he is taking hold. Hier hat man dann wieder die Strongs-Nummern, die kann man dann einfach anklicken, dann macht er dieses Bible-Hub-Dingen wieder auf, dann kann man gucken, wo tauchen die noch auf, bla bla bla, haben wir schon drüber geredet, aber hier sieht man, es gibt auch keine Textvariante, auch nicht im Textus Receptus, ja, hier ST, Stephanus 1550, das ist der teilweise, nicht nur, ja, in der King James Bibel, das ist ja so ein bisschen Mischmasch gewesen. Es war jetzt nicht nur Textus Receptus, aber man sieht, auch im Textus Receptus stehen diese Wörter nicht drin. Das sind arbiträre Einfügungen, um einen Vers zu haben. Und ich weiß, dass die Leute diesen Vers benutzen, weil ich mal mit einem Pastor in Amerika, mit einem Baptist Pastor, der mir genauso mit seiner arroganten Nase von ganz weit oben herab sagen wollte, das Neue Testament ist aber ganz klar, dass Jesus das Menschsein angenommen hat. Ich so, wo steht denn das so? Ja, Hebräer 2, Vers 16. Dann öffnete er seine King James Bibel, zeigte mir diesen Vers, habe ich gesagt, ist Ihnen auch aufgefallen, dass diese vier Worte eingefügt wurden und dass es hier um einen Akt der Hilfe geht und nicht ums Annehmen einer Natur? Da blickte er mich an und sagte, wir glauben hier, die King James Bibel ist das unfehlbare Wort Gottes. Echt jetzt? Da habe ich gesagt, inklusive arbiträrer Zufügung, bei uns kann man nur Mitglied werden, wenn man glaubt, dass die King James Bibel das unfehlbare Wort Gottes ist. Sowas, meine Freunde, nennt man einen Betonschädel, der in Hochgeschwindigkeitssprint in die Hölle springen möchte. Dumm. Einfach ein dummer, dickköpfiger Ami-Pastor, der auch noch eine ganze Kongregation gefangen hält. Deswegen ist Gott so stinkensauer auf Pastoren. Hesekiel Kapitel 34. Ja, weil die seine Schafe versprengen, Leute wie mich, die niemals ein Bekenntnis machen würden, die King James Bibel ist das unfehlbare Wort Gottes, weil ich es besser weiß. Und dieser Mann nimmt Menschen gefangen unter so einem Schwur und sagt, sonst dürft ihr hier nicht Mitglied sein, obwohl es eine blanke Lüge ist. Das ist eine verlogene Staatsbibel. Weiter mit Hebräer Kapitel 2. An dieser Stelle wurde so viel rumgeschraubt, weil sie diese Stelle so gerne benutzen. Das nächste. Da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er, das ist Jesus, gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. So. Gucken wir uns das auch mal an. Hebräer Kapitel 2, Vers 14. Es Since therefore the children have partaken, ja, und hier steht ein anderes Wort, das ist schon mal interessant, als im Falle von Jesus, ja, teilhaben, teilhaben, kann man ja mal anklicken, was der Unterschied ist, nehmen wir einmal das und einmal das, das ist mal das erste, was wir uns angucken, to have a share, contribute, share, teilen, ja, also to have fellowship with. Das andere, metecho, teilhaben, von Meta und Echo. Teilhaber sein. So. Da deswegen die Kinder, wie war es nochmal gesagt, mit anderen teilen, Blut und Fleisch, ebenso er, und jetzt kommt das Wort, Paraplesios hatte, Meta-Echo. Echo heißt halten und Meta mit. Hielt mit Ton, Auton. Und guck mal, wie es hier sogar. Same things. Was heißt Auton? Brauchen wir nur draufklicken. His, 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 him, he, his, 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 him, her, his. Es heißt nicht the same, das gleiche. Es heißt sein. Ich zeige euch das, damit ihr seht, wie verlogen sogar eine Interlinearbibel ist. Weil sie genau wissen, weil sie, das ist so krass. Da sagt, also wenn du jetzt deinen Bachelor of Theology machst, wenn man es da überhaupt erwähnt, dann sagen würde, ja, jetzt analysieren wir mal Hebräer 2, Vers 14 und du überfliegst das und denkst dir so, ah ja, the same things, also das Fleisch und Blut hier oben, was die Kinder geteilt haben. Steht da aber nicht, da steht seins, ja. Also er hat was? Paraplesios mitgehalten, sein Fleisch und Blut. So, was heißt Paraplesios? Hier schreibt man likewise. Ebenso, ne? Genau das Gleiche. Was sagt uns aber die Bibel? Klicken wir es an. Und jetzt sehen wir natürlich wieder, und das, ihr dürft das nicht vergessen, diese Lexika wurden von Menschen gemacht, die dieses System oder in diesem System drinne sind. Deswegen, habe ich vorhin mal gesagt, muss man die Worte durch Vergleiche sich anschauen und ergründen. Und man kann nicht einfach immer sagen, ach ja, Helps Bible Study sagt ja, das heißt das, zum Beispiel hier, in like manner. Das hier, das trifft schon eher. Similarly. Man sieht, es taucht nur einmal auf. Das ist ein Adverb von paraplesios, coming near. Nearly resembling. Aha. Also da steckt schon mal das Wort fast drin. Interessant. Wo wurde es verwendet? Philipper 2, Vers 27. Das sollen wir uns ja angucken. Machen wir einen neuen Tab auf. Philipper Kapitel 2, Vers 27. Er war auch wirklich todkrank, aber Gott hat sich über ihn erbarmt und nicht nur über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht eine Betrübnis um die andere hätte. Schauen wir uns das in der Interlinearbibel an. Das ist ja das Schöne, dass man diese ganzen Tools hat. Das brauche ich gleich noch. Hier kann ich hingehen. Also. Philipper 2, Vers 27. Indeed, he was sick, nearly unto death. Er war auch wirklich todkrank. Ja, also er war halt nicht tot. Er war fast tot. Paraplesion. Adverb. Haben wir gerade gesehen. Moment, wo war es? Hier. Das ist ein Adverb von Paraplesion. Es ist also genau das gleiche Wort. Es hat genau die gleiche Bedeutung. War der Typ tot in Philipper 2,27 oder nicht? Nein. Nearly. Similarly. Ähnlich. Paraplesios. Deutsch-griechisches Wörterbuch von, wie heißt er? Valentin Rost. Ja, man muss halt suchen, okay, so ist es eben. Wer sucht, der findet. 1822. Unter dem Eintrag, deutschen Eintrag für gleich, steht Paraplesios. Was steht da? Fast gleich. Jetzt gehen wir wieder in ein Bibellexikon. Thayer. Paraplesion. Near to, almost to. Aha. Also fast. Paraplesios, und jetzt kommen wieder kommt die Theologie wieder rein. Similarly, in like manner, in the same way. Dann sagen Hebräer 2, Vers 14, wo es äquivalent ist zu Katapanta, Vers 17, und deswegen gebraucht wird in einer Ähnlichkeit, welche Gleichheit ist. So wie in dem Satz, und dann zitiert er hier irgendwas, mit gleichem Vorteil kämpfen, Herodot ist das, glaube ich, 1,77, Worte eines orientalischen Helden, gleichen Stolz wie Alexander der Große, ja. Jetzt sagt man wieder, oh ja, wir haben jetzt mal ganz lange rumgebohrt irgendwo und glauben, dass es da irgendwo in Herodotus eigentlich genau gleich heißt, wo es wahrscheinlich aber auch ähnlich heißt und nicht genau gleich. Und sagen dann, deswegen heißt es das, und zwar ist ja auch klar, weil Hebräer 2, Vers 17 gibt ja Aufschluss, dass es äquivalent dem ist. Wo steht das, dass das äquivalent ist? Wir gucken uns das gleich an, Hebräer 2, Vers 17. Paraplesios heißt nicht genau gleich. Heißt es nicht. Es heißt einer Sache nahe kommen, sich ihr annähern. Und genau das ist ja das, was Gott gemacht hat. Er hat sich uns angenähert. Er ist selber ein Mensch geworden. Also in ähnlicher Weise hat er, ich übersetze wieder direkt dieses Metecho, mitgehalten sein Fleisch und Blut. Ich meine, man sieht das ja schon, wenn man das Wort Paraplesios einfach auseinanderpoolt. Es ist ja aus zwei Worten zusammengesetzt. Ja, also jetzt kommt man hier wieder zu Paraplesion. Man sieht, es ist Para, klickt man das an. Para, from beside, by the side, beside, also daneben. Plesion, near, neighbor, Seitennachbar, sozusagen. Er kam dem Tod nahe. Ja, gibt es sowas, nählich, das Wort? Nählich wäre eine gute Worterfindung dafür. Aber es heißt ähnlich. Er hat sich dem angenähert. Jesus Christus ist Gottes Menschensohn. Und all das verbuddelt man hier. Und Gott muss das gewusst haben. Deswegen hat Gott die Worte genauso gewählt. Beziehungsweise Paulus. Da taucht so ein Wort nur einmal auf. Damit ist Raum gegeben für Leute, das zu verbiegen. Gott ist ja nicht blöd. Ihm sind alle seine Werke von Ewigkeit her bekannt. Ja, das ist nichts Neues für ihn. Zurück in den Hebräerbrief. Und alle diejenigen Befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Denn er nimmt sich ja nicht der Engel an, sondern des Samen Abrahams nimmt er sich an. Daher musste er in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden, damit er ein barmherziger und treuer Hohepriester würde in dem, was Gott betrifft, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Jesus Christus, sein Leben war ein Leben voller Prüfungen und Teste. Jesus wurde vom Teufel in der Wüste geprüft. Steht da auch nur, dass er ihn nur eine Zeit lang verließ. Ja, also er wurde immer wieder von außen angefochten. Im Garten Gethsemane hat er gebetet, sodass Blut und Schweiß kam. Der wollte, es war jetzt nicht so, dass er gesagt hat, oh ja cool, jetzt gehen wir mal eben hier ans Kreuz, ist doch total easy. Nein, das war eine Prüfung, ob er es wirklich macht. Und er hat das selber entschieden. Er hat als Mensch entschieden und erkannt, dass Gott ihm diesen Leib bereitet hat, okay? Katatizo im Griechischen. Um etwas zu bereiten, muss etwas da sein. Ja, das ist wie mit den Fischernetzen. Da steht, sie bereiteten ihre Netze. Katatizo. Gott hat Jesus den Leib bereitet. Und zwar wie? Wie Jesus sagte, der Sohn wurde von dem Vater geheiligt und in die Welt gesandt. Heiligen, absondern, getrennt. Jesus Christus war abgesondert dafür. Das hat er erkannt. Dass Gott hat ihm gezeigt, dass er derjenige ist, der diese Gerechtigkeit Gottes erfüllen kann, indem er seinen Leib opfert. Und darum geht es ja auch im Philipper Kapitel 2, dass er seine Seele in den Tod gegossen hat. Er hat sich leer gemacht für uns. Und wir sollen bereit dazu sein, das Gleiche zu tun. So, und darin hat er gelitten. Jesus hat nicht gelitten, weil er ganz gerne die Reiche vom Teufel auch genommen hätte oder, keine Ahnung, Lust drauf gehabt hätte, also Lüste verspürt hat in seinem Fleisch. Das ist einfach eine Lüge. Hier geht es um Verführung, Prüfung, Tests, die von außen kamen. Denn in ihm ist keine Sünde. Ist nicht gewesen. In Jesus Christus, seinem Fleisch, war keine Lust. Hiermit sind die Prüfungen von außen gemeint. Und damit die stattfinden konnten, musste er in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden. Und deswegen ist Gott selbst Fleisch geworden. Ansonsten, in der hypostatischen Union ist er das nämlich nicht. Da ist er als Gottgeist souverän über einen Leib von Worten.